Ja, die letzte Predigt aus dem Petrusbrief, das Kapitel 4, obwohl sie eigentlich 5 Kapitel hat, aber wir haben ja mit dem 5 angefangen, darum hören wir jetzt mit dem 4 auf. Der Benni hat so gefunden, ich möchte gerne den Titel ansagen heute von dieser Predigt, Hoffnung im Leiden. Weil im Predigtskript heisst eigentlich, der Christ im Leiden. Und er hat gefunden, da fehlt ihm die Hoffnung. Und damit bringt er eigentlich etwas zum Ausdruck, was in diesem Petrusbrief eben so typisch ist. Es hat nämlich genau diesen Spannungsbogen zwischen der Hoffnung auf der einen Seite, ihr habt 2 Predigten gehört, glaube ich, zum Thema Hoffnung, und das Leiden auf der anderen Seite. Leiden ist ein Thema, das wir alle kennen, das ist jetzt auch gerade in diesem Poetry Slam zum Ausdruck gekommen. Wir kennen alle diese Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo der Schmerz stark wird, wo er uns überwältigt, überflutet, manchmal fast unfähig macht, überhaupt noch zu reagieren. Es ist aber ein spezifischer Schmerz oder ein spezifisches Leiden, wo der Petrus in dem Petrusbrief redet davon. Es ist nicht einfach der Schmerz, den man erlebt, aufgrund von Führungen vielleicht, die man nicht versteht. Es geht um etwas anderes. Und da wollen wir ein bisschen einen Einblick bekommen rein. Ich habe 3 Themen oder 3 Punkte heute Morgen. Ich bin sonst nicht so die mit 3 Punkten predigen, aber es geht jetzt das mal nicht anders. Das Erste ist, er redet vom Grund vom Leiden. Von was für einer Art von Leiden redet er denn da eigentlich? Und ich kann euch sagen, wenn wir dann im zweiten Abschnitt oder im zweiten Punkt von der Hilfe redet oder auch auf die Vorbereitungen im Blick aufs Leiden, dann finden wir dort, glaube ich, auch Antwort auf jede andere Form von Leiden, so wie es auch da schon zum Ausdruck gekommen ist in dem, was wir gehört haben. Und der dritte Punkt wird dann vielleicht so ein bisschen dein Wunsch nach Hoffnung noch offenbar oder sichtbar drin. Ich habe es Herrlichkeit genannt. Leiden und Herrlichkeit, da gibt es einen Zusammenhang, vielleicht ein bisschen unerwarteten, aber sehr einen hoffnungsvollen. Und mit dem wollen wir abschliessen. Der Petrus redet im ganzen Brief immer wieder von Leiden. Und ich glaube, es ist der Brief im Neuen Testament, der am ausführlichsten über das Thema redet, obwohl es immer wieder vorkommt im Neuen Testament. Es ist nicht ein Thema, das einfach irgendwann einmal kommt, sondern es hat wie eine rote Linie zum Thema Leiden im Neuen Testament drin. Und der Petrus macht eine tiefe Bohrung. Ich glaube, er ist auch der Richtige. Er hat nämlich Verschiedenes erlebt an diesem Punkt. Wir kommen vielleicht dann nachher nochmal darauf zurück, aber ihr kennt ja auch die Geschichte von Petrus. Und so erstaunt es auch nicht, dass er schon viel früher, noch nicht erst im Kapitel 4, sondern eben schon im Kapitel 2, eigentlich den Grund nennt, warum dass wir leiden. Wir lesen nämlich im 1. Petrus 2, dieses Leiden, über das müssen wir noch reden, was für ein Leiden das da gemeint ist, gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Also er haltet da mal fest, zur Nachfolge, zum Leben mit Jesus gehört zu leiden, und zwar darum, weil ihr eurem Meister hinterhergeht, weil ihr ihm nachfolgt. Und in unserem Kapitel, im Kapitel 4, sagt er dann auch, warum das so ist. Da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen und ebenfalls bereit sein zu leiden. Denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Und der Rest eures Lebens, und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Er sagt jetzt da also, warum zu unserem Leiden oder zu unserem Leben Leiden dazugehört. Er sagt, der Grund dafür ist dort, dass ihr euch die Haltung von Jesus zu eigen machen sollt. Oder wir können es auch anders formulieren. Wenn ihr euch die Haltung von Jesus zu eigen macht, wenn ihr ihm nachfolgt, dann wird Leiden zu eurem Leben gehören. Ich merke so, wenn man über Leiden redet, über Leiden um Jesu Namen willen, das ist nämlich das Thema, dann begegnen mir so verschiedene Haltungen. Oder eigentlich im Wesentlichen zwei. Ich entdecke sie auch bei mir selber. Es ist nicht so, dass ich über andere immer rede. Einerseits die Haltung, zum Glück betrifft mich das nicht. Zum Glück betrifft uns das nicht, da in der Schweiz. Wir leiden ja nicht wegen unserem Glauben. Wir leiden nicht wegen Jesus. Das sind die in der islamischen Welt. Das ist das eine. Und dann beten wir auch noch und danken dafür, dass es uns so gut geht und dass wir nicht leiden. Und die andere Haltung ist so die Frage, wie wäre es jetzt, wenn ich selber so herausgefordert würde in meinem Glauben, wie wir es lesen aus der islamischen Welt oder von anderen Art, dass es darauf ankommt, bleibe ich treu oder bleibe ich nicht treu? Würde ich durchheben? Würde ich bestehen? Würde ich Jesus treu sein oder würde ich ihm verleugnen? Vielleicht beschäftigt euch die Frage auch, vielleicht habt ihr auch schon über das nachgedacht und euch überlegt, ja, wie wäre denn das? Und jetzt sagt uns da der Petrus, beziehungsweise er hat natürlich den Brief nicht an uns geschrieben, er hat den Brief hier an die Heidenchristen in Kleinasien, in der heutigen Türkei geschrieben und sagt ihnen, lasst, Leiden für Jesus ist normal. Warum? Weil ihr in der gleichen Haltung leben sollt wie Jesus. Und wenn ich mir überlege, wie ich die Haltung von Jesus zusammenfassen würde, dann ist es genau das, was wir da auch in dem Slum vorher gehört haben. Dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Das war die Haltung, die Jesus drin gelebt hat. Und am Kreuz, oder kurz vor dem Kreuz schon, wir kennen die Situation im Garten Gethsemane, ist die Haltung nochmal bis auf den Grund, auf den Boden runter geprüft gewesen. Bin ich bereit, den Weg zu gehen, den jetzt da der Vater für mich vorbereitet hat? Oder ist es nicht gleich mein Wille? Wir wissen, wie Jesus sich entschieden hat und seine Motivation war die Liebe zum Vater und die Liebe zu mir. Zu dir und zu mir. Weil er uns gesehen hat in diesem Moment, weil er gewusst hat, wie zentral wichtig das jetzt ist, dass er den Weg gehen kann, den er sich vielleicht selber so nicht ausgewählt hat. Ich habe mich gefragt, was ist die zentrale Veränderung bei einer Bekehrung? Bei einer Entscheidung für Jesus, bei einer Entscheidung in die Nachfolge? Ich weiss nicht, was du zur Antwort wirst geben. Für mich ist es lang gewesen, und das ist Teil davon, und das ist auch wichtig, ich möchte das gar nicht klein machen, dass die Beziehung zum Vater wiederhergestellt ist, dass mir meine Sünden vergeben sind, dass die Beziehung eine neue Dimension überkommt zum Vater. Und ja, das ist zentral. Ich glaube aber, dass es noch eine Schicht tiefer geht. Und ich habe das in meinem Leben erst viele, viele Jahre nach meiner Bekehrung wirklich verstanden und auch realisiert. Ich habe gemerkt, bei der Bekehrung geht es darum, dass ich eine Entscheidung fälle, wer auf dem Thron von meinem Leben wird sitzen in Zukunft. Dass ich Jesus sage, ich steige von dem Thron oben runter. Es geht nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um meinen Erfolg, es geht nicht mehr um meine Gaben, es geht nicht mehr um mich, auch nicht mehr meine Wünsche und Träume, sondern es geht um dich. Es geht um einen Herrschaftswechsel, um eine bewusste Entscheidung, ich steige von dem Thron oben runter und du, Jesus, darfst jetzt sagen, was durchgeht. Dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und vielleicht spüren wir ein bisschen die Dimension, wenn es ums Leiden geht, wenn das Grundlage ist. Das ist nochmal eine andere Grundlage. Und er sagt dann auch den Leuten, den Christen in Kleinasien, wir lesen dann nämlich weiter, im Vers 3 und 4, ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben. An Maßlosigkeit und zügellosen Leidenschaften, Trunkenheit, ausschweifenden Festen, trinkgeladener Götzenanbetung. Eure früheren Freunde sind natürlich überrascht, dass ihr nicht mehr an ihren schlimmen Vergnügungen teilnehmt. Und jetzt reden sie schlecht über euch. Im Leben der Christen in Kleinasien hat es ein Vorher und ein Nachher gegeben. Ein Leben ohne Gott, in dem heidnischen Umfeld mit Götzenanbetung, wo sie drin waren, wo das, was da beschrieben ist, normal war. Und ein Leben nachher, wo aus dieser Entscheidung heraus nicht mehr das, was ich will, sondern das, was Gott für mein Leben will, aus dieser Entscheidung heraus hat es immer wieder Situationen gegeben, wo sie Nein gesagt haben. Wo sie Nein gesagt haben zu dem, was vorher normal war. Und wenn wir das jetzt so lesen, dann haben wir vielleicht das Gefühl, ah, das hat mit uns ja gar nicht so viel zu tun. Maßlosigkeit, nein, eigentlich lebe ich sehr durchschnittlich und zügellose Leidenschaften. Trunkenheit, ja gut, wir sind im Klecki, vielleicht. Aber ich kann nur von mir reden, ich bin nicht so die Weintrinkerin, also Trunkenheit ist jetzt nicht mein erstes Thema. Dann haben wir so die ah ja, ist doch schon noch schön. He? Und den mit der Götzenanbetung können wir sowieso gerade vergessen. Wir sind ja schließlich Christen. Haben wir Glück gehabt. He? Ich habe mich gefragt, was würde Petrus uns schreiben? Uns in der Schweiz, da im Klecki. Was wären die Sachen, die er adressieren würde in unserer Kultur? Und ich habe mich gefragt, wären es wirklich andere Sachen? Kennen wir nicht auch Maßlosigkeit in unserem Leben? Wir als Leute vom Westen, die auf nichts verzichten müssen, die alles haben, alles im Überfluss haben. Ich bin heute Morgen bei uns mal wieder über Bälle gestolpert zu Hause und habe gedacht, warum brauchen wir eigentlich 10 Bälle? Einer würde langen, oder? Und da reden wir jetzt nur von Bällen. Die Maßlosigkeit bezüglich Konsum, von Genuss, Essen, Medien, Fernsehen, Ablenkung, sein Umgang mit Sexualität. Könnte sein, dass uns der Petrus da auch ansprechen mit Maßlosigkeit. Oder der mit den zügellosen Leidenschaften. Wenn wir das Wort ein bisschen genauer anschauen, dann geht es um das Begehren. Um etwas wählen, wo mir vielleicht weder zusteht, beziehungsweise wo ich keinen Zugriff drauf habe. Wir erinnern uns an Adam und Eva im Paradies. So hat es angefangen, oder? Und zu denken, das ist nur das Problem gewesen, wo Adam und Eva dort mal im Paradies hatten, ist, glaube ich, ein verkürztes Denken. Ich glaube, es geht uns alle an. Wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich sage, ich brauche das. Brauche ich es wirklich? Oder sind es einfach meine Augen, die irgendetwas gesehen haben, wo irgendein Wunsch geweckt worden ist, wo ich muss sagen, ich habe es. Ist gar nicht nötig. Macht keinen Unterschied in meinem Leben, ob ich das habe oder nicht. Und das sind noch die kleinen Sachen, oder? Und wenn wir von Götzenanbetung reden, haben wir ja vielleicht das Gefühl, ah, da sind wir fein draussen. Aber der Rolf hat letztes Mal von der Mitte geredet. Und wenn die Mitte nicht in der Mitte ist, dann eiert es. Und wisst ihr was? Wenn es eiert, dann beten wir Götzen an. Weil die Mitte nicht in der Mitte ist und der nicht auf dem Thron sitzt, auf dem Thron sitzen. Und Petrus sagt in das ihnen: Lebe in der Haltung. Dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Ich merke, ich habe da ganz viel Luft nach oben. In meinem Alltag drin, in meinen alltäglichen Entscheidungen drin, zu fragen: Herr, was willst du? Was ist dein Wille für mein Leben? Und es kann sein, dass wir an gewissen Punkten an ein Nein geführt werden und wir dann Reaktionen ernten. So wie die Christen da Reaktionen geerntet haben. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass die Reaktionen gar nicht außerhalb anfangen, sondern vielleicht sogar unter uns. Wenn wir dann an gewissen Punkten Nein anfangen zu sagen zu Sachen, die normal sind. Weil wir vielleicht radikal werden. Und ich bin nicht so gern radikal. Ich bin gern so ein bisschen wohltemperiert, nie nicht anschlagen, nie nicht anecken. Aber es könnte sein, dass Jesus anfängt, Sachen von uns oder uns Sachen klar werden und wir merken, wenn ich Jesus da Ehe geben will, wenn ich wirklich mit ihm unterwegs sein will, dann braucht es da ein Nein. Und dann merken wir etwas, Leiden ist vielleicht viel näher, als wir es denken. Fängt vielleicht nicht erst im islamischen Umfeld an. Sondern hat damit zu tun, dass wir anfangen, wirklich im Willen von Gott zu leben. Und vielleicht hat auch unser nicht erlebte Leiden mit dem zu tun, dass wir an ganz vielen Punkten viel mehr von unserer Kultur geprägt sind, als wirklich vom Willen Jesu. Eine Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte, um darüber nachzudenken. Der Petrus, da können wir noch mehr dazu sagen, der Abschnitt geht noch bis im Vers 6 und dann kommt etwas, das irgendwie gar nicht recht reinpasst. Ich habe zuerst gedacht, Petrus, warum jetzt so komische Vers 7 bis 11? Die haben doch mit dem Leiden gar nichts zu tun. Bis ich gemerkt habe, der Petrus gibt den Christen dort Hilfe, wie sie in diesem Leiden ihnen bestehen können, wie sie mit dem umgehen können. Und ich glaube, für uns könnte es Bereich sein, wo wir uns anfangen vorbereiten, wo wir darin üben können, Gottes Willen wirklich zu tun. Ich glaube, wir müssen nämlich heute anfangen. Wenn wir erst dann anfangen wollen, wenn wir unter Druck kommen, könnte es unter Umständen zu spät sein. Und ich glaube, da gibt uns jetzt im nächsten Abschnitt der Petrus ein paar Hilfen an die Hand, die wir heute anfangen können. Ich habe es überschrieben mit Jesu Haltung zu eigen machen und einüben, dass sein Wille geschieht und nicht meine. Der erste Punkt, den er nennt in diesen Vers, ist im Vers 7 das Gebet. Er sagt, da die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch doch nichts vom Beten abhalten. Die Zeit ist nahe, da alles zu seinem Ziel kommt. Das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Wenn es da schon näher war, wo sind wir denn heute? Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, also es ist mir so beim Vorbereiten die ketzerische Frage gekommen, was wäre, wenn Jesus morgen wiederkommt und ich wüsste es? Oder sind wir ein bisschen grosszügiger, sagen wir, er kommt in einer Woche. Und ich weiss es heute, wie würde dein Leben in den nächsten 7 Tagen aussehen? Würde sich etwas verändern? Wenn ja, warum? Er sagt, fanget jetzt an, Gottes Willen zu suchen. Und das geschieht im Gebet. In der Gegenwart von Gott. Das geschieht, indem wir das Wort nicht nur lesen, sondern studieren und beten. In dem, dass es uns anfängt zu bewegen. Und ich glaube, es dient uns zur Vorbereitung. wenn wir da anfangen, Gottes Wille zu erkennen. Dort können wir unterscheiden, was ist das, was uns aus unserer Kultur beeinflusst und das ist, was ist das, was Gott will. Wo ich anfange zu unterscheiden, was ist das, was ich will und was ist das, was Gott mir aufs Herz legt. Wenn wir keine Zeit haben fürs Gebet, wenn es uns nicht gelingt, Zeit rauszunehmen und nicht nur vor dem Essen zu beten, dann merken wir ja schon, wie schwer es uns fällt, etwas in Kauf zu nehmen für Jesus. Wenn wir so beschäftigt sind, wenn wir so viel anderes haben, was zuerst kommt. Und wie soll es denn dort, wo es darauf ankommt, in unserem Leben, wie sollen wir denn dort können standhalten, wenn wir es schon im kleinen Alltag nicht schaffen? Der nächste Punkt habe ich mit Kultur von der Gemeinschaft überschrieben. Jetzt kommen da nämlich gerade ein paar Verse, die aber verschiedene Aspekte beleuchten. Das erste ist Umgang mit Sünde. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Wie ist jetzt das mit dieser Sünde? Sünde zudecken? Ich weiss nicht, was euch da in den Sinn kommt. Über denken, das ist ein Bild für Sünde unter den Teppich wischen. Oder nicht darüber reden, wenn etwas ja zugedeckt ist, dann ist es nicht sichtbar, oder? Ich glaube, da redet Petrus von etwas anderem. Da ist das Bild von einem Zelt denkt, wo einen Schutzraum gibt. Ein Schutzraum, dass man könnt anfangen über Sünde reden und Sünde bekennen. Mein Eindruck ist nämlich, dass die effektivste Strategie, die der Feind fährt, um uns von Gottes Nähe fernzuhalten, Sünde ist. Sünde, die nicht ans Licht darf. Sünde, wo man nicht darüber reden darf. Und ich weiss aus eigener Erfahrung und aus vielen seelsorgerlichen Gesprächen, es gibt eigentlich nur zwei Varianten im Blick auf Sünde. Irgendwann sind wir so an die Wand gefahren, dass wir keinen Ausweg mehr haben und merken, jetzt muss ich aufhören mit dieser Geschichte, dass wir bereit werden, ans Licht zu gehen, uns Hilfe zu suchen. Oder wir werden gleichgültig. Wir sagen, hey, andere sind ja noch viel schlimmer. Andere machen noch ganz anderes Zeug. Ach, und ja, das mit dieser Sünde ist ja alles gar nicht so schlimm. Mir ist ja vergeben. Ich habe ja Vergebung in Jesus. Ich kann einfach wieder um Vergebung bitten. Und das ist auch wahr. Aber es führt in eine Gleichgültigkeit hinein. Warum hat Jesus können in dieser nahen und engen Verbindung mit dem Vater stehen? Weil er keine Schuld hat, weil nichts diese Beziehung angegriffen hat. Und es gibt eine Null-Toleranz-Grenze eigentlich im Blick auf Sünde. Und Jesus, oder der Petrus sagt da, sind ihr eine Gemeinschaft, wo Sünde ans Licht darf kommen. Wie geht ihr mit Sünde um? Darf man sich zeigen, als jemand, der Schuld auf sich geladen hat? Oder wird man dann mit dem Skiwerfer noch angestrahlt und anprangert, mit dem Finger auf dich zeigt? Oder haben wir den Schutzraum von der Liebe, wo wir einander zurechtbringen wollen, einander helfen, einander unterstützen, etwas zu überwinden? Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich kann euch sagen, wenn wir da anfangen, Schritt zu tun, und wenn wir in das hineinwachsen, wenn wir so Gemeinschaften haben, ja, dann sind wir wieder ein Stück mehr vorbereitet, wenn der Druck gross wird. Als nächstes im Vers 9 sagt er, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Ich habe es überschrieben mit, sind unsere Gemeinschaften, unsere Hauskreise, unseren Gottesdienst, wo wir zusammenkommen, sind das Ort der Stärkung vom Glauben. Wir müssen uns da ein bisschen in die Situation zurückversetzen. Da redet er ja nur von Gastfreundschaft. Wie kommt sie jetzt auf Stärkung vom Glauben, oder? Die Christen dort mal, die haben keine so schöne Kapelle gehabt, wie ihr dort schlaten. Die Juden, die zum Glauben gekommen sind, die haben oftmals nicht einmal mehr Zugang gehabt zu den Synagogen. Und sonst war die Synagoge der Ort, wo sie ihren Glauben gelebt haben. Es war also nötig, dass die Christen angefangen haben, ihre Häuser aufzutun. Einander empfangen, die Hei. Und das war der Ort, wo man den Glauben gelebt hat miteinander. Das ist jetzt hier noch eins, oder? Ich weiss nicht, wie gastfreundlich das ihr seid. Aber dann sind da plötzlich Herren und Sklaven an einem Tisch gehockt. Dann sind plötzlich Arme und Reiche an einem Tisch gehockt. Junge und Alte, Männer, Frauen, Juden und Heiden. Undenkbar in dieser Zeit. So Gegensätze sind nicht am gleichen Ort zusammengekommen. Sind wir Gemeinschaften, wo man unterschiedlich darf sein? Können unsere Gemeinschaften Unterschiede überwinden? Und egal wo ich bin, egal wo ich stand, erlebe ich in dem innen Stärkung in meinem Glauben. Wenn ja, dann glaube ich, dass wir wieder einen Schritt weiter sind im Blick aufs Leiden, aufs Aushalten, aufs Durchheben. Weil im Leiden brauchen wir einander. Und wenn wir es vorher nicht gelernt haben, miteinander, könnte es unter Umständen dann zu spät sein. Und der letzte Punkt ist, unsere Gemeinschaften sollen Übungsart sein, wo wir zur Ehre Gottes leben. Das lesen wir in den nächsten Vers, in den Vers 10 bis 12, 10 bis 11. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Unser praktisches Dienen, egal in welcher Form, heisst es da, soll im Bewusstsein passieren, dass es eine Gabe ist, die mir von Gott geschenkt ist, soll aus der Kraft geschehen, die er mir gibt und soll zu seiner Ehre dienen. Wo bitte komme ich da vor drin? Nie nicht. Da geht es nicht um meine Ehe. Da geht es nicht darum, dass mir nachher jemand ein Kompliment macht oder sagt, du hast es gut gemacht. Es geht um ihn. Und wir merken es immer dann, um wer es geht, wenn uns jemand ans Bein bisselt. Wenn uns jemand kritisiert. Dann merken wir plötzlich, um was ist es jetzt wirklich gegangen? Und ich sage das nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich 5-mal jetzt über diesen Predigtext predigen musste. Aber ich möchte lernen an diesem Punkt. Ich möchte in diesen Übungsfeldern, die Gott mir gegeben hat, lernen, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Weil ich spüre, da drin bereitet mich Gott vor, auf Drucksituationen. Und da drin kann ich jetzt anfangen zu üben. Im ganz Kleinen, manchmal im ganz Unsichtbaren und manchmal auch ein bisschen im Grösseren. Um was geht's? Wir brauchen einander. Wir brauchen einander in unserem Christsein. Ich glaube, wir brauchen uns schon jetzt. Aber wenn der Druck zunimmt, brauchen wir uns noch umso mehr. Und darum fangen wir an üben. Ja, und jetzt hat es eben auch noch den Hoffnungsaspekt, bin ich. Jetzt kommen wir auf den auch noch. Aber er sieht vielleicht ein bisschen anders aus, als ihr es jetzt erwartet oder denkt. Ich habe es mit Leiden und Herrlichkeit überschrieben. Leiden ist, oder Herrlichkeit ist sicher nicht das Erste, was uns im Blick aufs Leiden in den Sinn kommt. Aber der Petrus fordert uns da ein bisschen raus. Er sagt, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind. Ich glaube, dort sind wir noch nicht. Aber anscheinend sind es die Christen hier in Kleinasien gewesen. Die sind wirklich unter Druck gekommen, oder? Da hat es angefangen weh zu tun. Wundert euch nicht über die Nöte, durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Ja, unser Glaube wird auf Probe gestellt, an so Punkt. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Wir haben es ja schon ganz am Anfang gelesen. Es gehört dazu, es ist Teil von dem Leben in der Nachfolge. Und dann seid ihr da, freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn ihr in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Und im nächsten Vers noch, ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Wenn wir da nochmal zurückgehen, da sagt Petrus nicht, freut euch, wenn ihr leidet und freut euch am Leiden. Das sagt er nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht die Sache, um das geht es gar nicht. Sondern er sagt uns oder er weist uns da auf eine andere Perspektive hin und sagt, freut euch, dass ihr an den Leiden von Jesus teilhaben dürft. Dass ihr mit in das hineingenommen werdet, wo Jesus selber erlebt hat. Da würdigt euch Jesus, da gibt er euch Ehre. Dass ihr das Gleiche erleben dürft wie, ich, wie er. Und dann lesen wir eben da im Vers 14. Also einerseits hat er eine Zukunftsperspektive. Oh super, da bin ich gerade. Einerseits hat er eine Zukunftsperspektive. Er sagt, bleibt auch nicht an dem hängen, wo ihr jetzt drinsteht, sondern richtet euren Blick auf die Herrlichkeit. Der Jubel, die Freude, das Tanzen, das Singen, das Jubeln, das wird kommen. Wenn ihr treu sind, bis am Schluss. Aber er vertröstet nicht nur auf den Schluss, er sagt auch, da im Vers 14, dort, wo ihr im Leiden sind, werdet ihr eine neue Form von Herrlichkeit erleben, weil der Geist von der Herrlichkeit, der Heilige Geist, auf euch kommt. Der Geist, der in uns hineinlebt, wird dort in einer neuen Dimension konkret in unserer Nachfolge. Mir ist ein Beispiel in den Sinn gekommen, das ihr alle kennt, vermutlich. Das ist die Situation vom Stephanus in der Apostelgeschichte 7. Er ist dort vor dem Volk gestanden und er hat genau das gelebt, was wir vorher gelesen haben. Er hat Gottes Wort geredet. Und er hat Menschen mit der Wahrheit konfrontiert. Und es war für sie keine schöne Wahrheit. Sie hat provoziert. Er hat ihnen ein Nein entgegengegeben. Und hat gesagt, so nicht, so könnt ihr nicht weitermachen. Und wir wissen, dass sie ihn nachher gesteinigt haben. Und in dieser Situation lesen wir in Apostelgeschichte 7, 55, doch Stephanus vom Heiligen Geist erfüllt, da ist er der Geist von der Herrlichkeit, der auf ihm geruht hat, der ihn gestärkt hat, der ihn ausgerüstet hat in dieser Situation, blickt er unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Mögt ihr euch noch an die Definition vom Rolf erinnern? Ich hoffe, er hat sie da auch gebraucht. Der Blick durch den Himmel, durch den Horizont durch, der hat da den Stephanus dürfen tun. Der Himmel ist aufgegangen und er hat die Herrlichkeit von Gott gesehen. Im Anblick oder in Konfrontation mit dem Pöbel, der da tobet hat vor ihm, der ihn hat umbringen wollte, hat er nur noch eins gesehen. die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Jesus sitzt sonst immer auf dem Thron. Als Zeichen, dass ihm alles unterworfen ist. Dass alles erledigt ist. Und da lesen wir, Jesus steht auf. Er hat ihn stehend gesehen. Jesus hat da gefähnet für den Stephanus. Und er hat gesagt, du schaffst es, du haltest durch. In meiner Kraft, mein Geist gibt dir alles, was du jetzt brauchst. Jesus selber ist für den Stephanus eingetreten. Und der Stephanus hat nur noch den Himmel gesehen. Hat nur noch die Herrlichkeit von Gott gesehen. Ich glaube, das ist eine Dimension von Leiden, die wir vielleicht noch nicht kennen. Ich glaube, das ist auch eine Dimension von Herrlichkeit, die wir noch nicht kennen. Und ich glaube, es ist etwas, wo wir nicht in der Theorie lernen können. Wir können über das reden in der Theorie, über das Leiden. Wir erleben es vielleicht da und dort auch schon ein bisschen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die das erleben. Ich habe nach der Predigt, als ich in Behringen darüber geredet habe, jemand kam und nachher auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wir erleben das genau jetzt um Jesu Namen willen. Ja, ich glaube, wir können es auch jetzt schon erleben. Und ich habe zu dieser Person nur gesagt, und ich wünsche dir so sehr, dass du die Herrlichkeit Gottes erlebst, selbst dort, wo die Situation sich schwierig entwickelt und vielleicht nicht einfach gut wird. Aber in dieser Haltung drin, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Im Lassen auf das, was Gott jetzt möchte, dass du oder dass ihr tönt. Ich sehne mich nach dieser Herrlichkeit. Auch wenn es bedeutet, vielleicht radikal zu werden. Auch wenn es bedeutet, an gewissen Punkten Nein zu sagen zu gewissen Sachen. Aber ich wünsche mir, dass mein Leben von dem geprägt ist. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich habe euch da noch ein Bild zum Schluss. Das ist von Matthias Grünewald. Er ist der, der auch den Eisenheimer Altar gemacht hat. Viele von euch kennen den. Das ist für mich das Bild, wo die Herrlichkeit so zum Ausdruck kommt. Wo ist das Licht? Wo ist der Glanz? Bei Jesus am Kreuz. Ich glaube, Jesus ist viel zu schön dargestellt da. Aber ich glaube, dass genau in der Tiefe, dort, wo unser Ja zu seinem Willen da ist, die Herrlichkeit aufleuchtet und sich abhebt aus aller Dunkelheit rundherum. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Amen.